redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen und aus Köln von D-Radio Wissen zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Servus Matthias, weil heute, da geht's nach Tirol. Nee, nach Südtirol. Ja. Nee, nach Tirol.
Ja. Nach Tirol.
Nach beides. So.
Ist ja egal.
Ist ja egal. Alles im Süden. Wir gehen in den Süden nach Tirol. Es geht um eine Person namens Andreas Hofer.
Ja.
Kenne ich nicht.
Ja, das geht vielen so. Manche wissen den vielleicht noch so ein bisschen einzuordnen als einer dieser Widerstandskämpfer gegen die Besetzung Südtirols durch bayerische und französische Truppen während der napoleonischen Zeit. Da ist ja der große Aufstand gewesen. Da ist Andreas Hofer einer derjenigen gewesen, der diese Aufstände angeführt hat und der also eine ganz berühmte Person geworden ist. Aber eigentlich fand ich an diesem Thema spannend. Das ist so eine kleine Region, Klatschstich mitten in Europa. Und sie liegt relativ interessant, weil nämlich die Alpen und die Übergänge über dieselben sozusagen Tiroler Landesgebiet sind. Und damit sind die natürlich eine interessante geostrategische Position. Und insofern kann man sich vorstellen, dass eben Tirol immer schon so ein bisschen auch ein Augenmerk auf sich zog von den großen Nachbarn und Leuten, die oder Staaten, die eben ihre eigene Macht ausweiten wollten. Und zunächst einmal, und da gehen wir jetzt zurück bis zum Ende des 7. Jahrhunderts ungefähr, war Tirol ein Teil des damals sehr mächtigen und sehr kampferprobten Langobardenreiches. Die Langobarden. Die Langobarden lagen wie so ein Deckel, kann man sich das vorstellen, auf Italien, also eben Richtung Österreich heute. Und waren durchaus Leute, die also schon mal mit dem Schwert in der Hand Richtung Vatikan lugten und mal gucken, ob man da nicht den Papst vertreiben könnte und so. Also es waren ziemliche Haudegen und dazu gehörte Tirol jedenfalls am Anfang der Geschichte dieser Gegend. Danach kam dann es zum Herzogtum Bayern und da sieht man schon, also die Nachbarn sind sehr oft sozusagen jene, die dann Tirol, die Grafschaft Tirol später okkupiert haben und auch beeinflusst haben. Kurz danach kam es ja zu diesem berühmten großen römischen Reich, das später den Zusatz bekam, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Und die Kaiser regierten da ziemlich willkürlich mitunter und zogen auch schon mal Gebiete von dort nach hier und umgekehrt, sodass also 200 Jahre später, also sagen wir ungefähr so um 1000 herum unter Konrad II., Kaiser Konrad II., wurde der südliche Teil von Tirol vom italienischen Teil des Heiligen Römischen Reiches ab und dem deutschen Teil zugeschlagen.
Insofern daher Südtirol.
War zum ersten Mal sozusagen eine Trennung oder eine Verschiebung festzustellen. Und die Grafen, die dann also dieses neue Teil oder dieses neue Teilgebiet regierten, waren Grafen von Tirol, aber sie entstammten einem bayerischen Adelsgeschlecht. Und sie waren also jetzt dabei, sozusagen auch eine eigene Machtpolitik zu betreiben und eben diesen geostrategisch interessanten Flecken, ich sag mal, auszubauen und eben stärker zu machen. Und man kann sich ja leicht vorstellen, wenn also diese Geschichte einigermaßen erfolgreich ist, dann werden alle Generationen, die ja nachkommen, von dieser Geschichte hören und auch entsprechend stolz drauf sein. Und daraus entwickelt sich dann auch ein Stolz auf das eigene, auf die eigene Region. Und damit entwickelt sich so ein kleiner eigener Nationalstolz, den man eigentlich bis heute auch noch spüren kann. Also Tirol und Südtirol insbesondere sind eben Gegenden, wo die Menschen eine starke Affinität zu ihrem Staat oder zu ihrer Gegend haben und ganz stolz darauf sind, es eben auch verteidigen und so halten wollen, wie es ist. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass Tirol sich aus vielen Streitigkeiten während des Mittelalters heraushalten konnte. Ganz, ganz starke Spuren allerdings hat die Reformation hinterlassen in Tirol. Wir können da einen Namen herauspicken, den viele Leute kennen werden, nämlich Jakob Hutter.
Und Hutter, sagt mir auch irgendwas, ja.
Der Hutter ist der Namensgeber der Hutterer, die ist heute noch in Amerika und in Kanada. Man schätzt, dass es so circa 45.000, 50.000 Personen sind, die eben Hutterer sind. Eine sehr, ich sag mal, radikale, puritanische, protestantische Form der Religiosität ausüben. Und die wurden, also die stammen, also ursprünglich Namensgeber Jakob Hutter stammt eben aus Tirol und die Hutterer wurden durch die Gegenreformation vertrieben. Die Gegenreformation war der Versuch der katholischen Kirche, die Protestanten wieder zurückzudrängen, also eine Rekatholisierung voranzubringen. Mhm. Und die waren da auch keineswegs traurige Menschen, sondern haben da ziemlich rumgewütet und haben also die Hutterer, die so natürlich für sie die erklärten Gegner waren, wieder vertrieben. 1525 kommt dann der große Aufstand der Bauern, die sich ja teilweise auf Luther beziehen und ihn als Ideologen sozusagen vor sich hertragen. Der war auch in Tirol sehr stark zu spüren, nämlich im Norden der Grafschaft, vor allem während der 30-jährige Krieg, der ja dann 100 Jahre später in Europa herrschte, der ist an Tirol vollkommen vorbeigegangen. Der spielte sich mehr so in eurer Gegend da oben ab, also mhm. Richtung Berlin, Magdeburg oder Pommern und diese Gegenden. Und also im Süden ist er halt an Tirol vorbei geraten. Allerdings die nächste große Welle von Auseinandersetzung, da war dann Tirol wieder mittenmang dabei, nämlich Französische Revolution. Und die ist ja verbunden mit dem Namen Napoleon, der seit 1799 als Kaiser im Grunde genommen fungierte. Später wurde er offiziell Kaiser, hat aber die Geschicke des Landes auch vorher schon geleitet. Und der hatte als Idee gehabt, dass man um Frankreich herum so eine Art Cordon sanitaire legen sollte. Also lauter Puffer, Staaten und Zonen, die unter französischer Protektion stehen und die man dann A als Aufmarschgebiet benutzen kann und B eben auch als Puffer vor irgendwelchen angreifenden Österreichern, Preußen, Russen, Engländern, was immer da noch so rumlief. Und in dieser Strategie sozusagen spielte Tirol insofern eine Rolle, als dort auf diesem Gebiet und auch noch ein bisschen mehr drumherum die sogenannte Cisalpinische Republik eingerichtet wurde. Das war ein Protektorat.
Diesseits der Alpen, Cisalpin, genau. Diesseits. Mhm.
Genau, und war eben ein Protektorat Napoleons und stand einerseits unter seiner Fuchtel, aber andererseits auch unter seinem Schutz. Also es war im Prinzip eine ganz gute Gelegenheit, aber irgendwann also muss man davor sagen, der Napoleon hat das nicht nur dort gemacht, sondern der hat auch überall in Europa eben Länder hin und her geschoben, Gebiete annektiert, anderen Leuten gegeben, zu anderen Ländern zugeschlagen, sodass als dieses ganze Revirement vorbei war und Napoleon sozusagen zufrieden war mit dem, was er da angerichtet hat, gab es bei den deutschen Fürsten eine gewisse Unmut, weil nämlich viele auf der linken Seite, also der zu Frankreich hingerichteten Seite des Rheines, Ländereien verloren hatten, die nun unter französischer Herrschaft standen. Und da gab es also eine Zusammenkunft, die also dafür sorgen sollte, dass diejenigen, die dort Schaden erlitten haben, also diejenigen Territorialherren, die dort Schaden erlitten haben, Ausgleichsländer bekommen, Entschädigung bekommen. Und diesen Vertrag, diesen Ausgleich nennt man, und das ist eben mein Lieblingsvertrag überhaupt, Reichsdeputationshauptschluss von 1803.
Reichsdeputationshauptamt.
Jawohl, dieser Reichsdeputationshauptschluss von 1803, der regelte die Entschädigungen, mhm. die eben deutsche Territorialherren für die am linken Rheinufer erlittenen Verluste sozusagen bekommen. Und 1803 wurden also Länder hin und her geschoben, anderen Königshäusern zugeschlagen, mal wurde was verkleinert, mal was vergrößert. Ebenso halt, wie es gerade, ich sag mal, ins Konzept von Napoleon passte. Mhm. Und das hat in Deutschland sehr starke Wirkungen gehabt. Das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aber es sind eben wirklich sehr starke Veränderungen vorgenommen worden. Und bei dieser Gelegenheit, also 1803, werden die beiden Bistümer Brixen und Trient-Tirol, also Österreich, zugeschlagen. Mhm. Und ganz gut eigentlich für Tirol, aber eben nur eigentlich, in das Ganze war nur von kurzer Dauer, weil nach dem Krieg zwischen Österreich und Frankreich, das war der sogenannte dritte Koalitionskrieg gegen Napoleon, ein Frieden gemacht wurde, nämlich in dem von Pressburg im Dezember 1805. Da wurde dann die Grafschaft Tirol, das Gebiet Vorarlberg und Vorderösterreich an Bayern abgetreten. So, jetzt kannst du mal sehen, wie sozusagen dieses Geschacher, ja, innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach mal die Nationalflaggen verändert. Dann stell dir mal vor, wir würden das hier auch machen. Wir würden mal die holländische aufziehen, dann wieder die belgische, dann wieder die deutsche, mhm. und zwischendurch mal die polnische. Und das, ja, alles innerhalb von 4-5 Jahren. Also du siehst, dass das schon
Und wahrscheinlich hat sich für die Leute, die da gewohnt haben, nichts geändert, außer an wen sie die Steuern gezahlt haben und wie die Polizeiuniformen aussahen, oder?
Ja, also eine Sache hat sich doch geändert und das ist eben tatsächlich das Wichtige und die Frage, weswegen eigentlich diese Aufstände überhaupt ausgebrochen sind. Die Tiroler hatten vom Kaiser von Österreich sehr weitgehende Autonomierechte eingeräumt bekommen. Also sie konnten, sagen wir etwas läppsch, konnten machen, was sie wollen. Mhm. Aber der neue Landesherr, das war Maximilian der Erste, König von Bayern, der respektierte das zwar alles, aber er schränkte es auch gleichzeitig ein. Das heißt, die Bayern oder der bayerische König regierte so ein bisschen gegen die Tiroler und regte natürlich dann auch den Widerstand an, weil die Tiroler diese Autonomie unbedingt behalten wollen. Und sie ja. wollen eigenständig bleiben und sie wollen sich eben nicht von irgendeinem Hirsel aus München irgendwas erzählen lassen. Und jetzt kann man eine kleine, wir kommen nachher nochmal genauer drauf, eine kleine Analogie zu heute machen. Das machen sie bis heute so. Ja, das ist tatsächlich so.
Die Bayern, meinst du?
Nein, die Tiroler. in diesem Falle jetzt mal nicht die Bayern. Aber die Tiroler, die sind eben einfach, die möchten autonom bleiben und die möchten sich zwar natürlich auch dem ganzen Großen sozusagen anschließen, aber sie möchten nicht in ihm völlig aufgehen. Und damit sind wir tatsächlich bei einem der Kernprobleme der Europäischen Union von heute. Und 1806 oder 7, wo wir jetzt gerade sind, war das eben, ich sag mal, der Anlass und der Grund, warum immer mehr Leute in Südtirol oder Tirol sich jetzt ja überlegt hatten, also so wollen wir das aber auch nicht haben. Und der Anführer dieser Bewegung, dieser Eigenständigkeitsautonomiebewegung, das war eben jener Andreas Hofer. Und Andreas Hofer ist die, ich sag mal, die zentrale Figur dieses Aufstandes oder dieser Kämpfe gegen ja die bayerische Besetzung, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen, da das erfolgreich war, ist er sozusagen der Nationalheld und gehört eben zu denjenigen Menschen, die auf Briefmarken zu finden sind und damit sind sie berühmt.
Seit wann gibt es denn Südtirol eigentlich als eigenständiges Gebilde?
Wir hatten ja schon gesagt.
Ist es überhaupt eigenständig? Nee, es ist ja auch schon Italien, aber auch nicht so richtig, ne?
Ja, also, aber die Frage trifft ja genau den Kern. Also, wir hatten ja das also schon festgestellt, dass es also eine relativ strategisch gute Position hat und der Erste Weltkrieg kommt ins Land und Österreich steht an der Seite Deutschlands und verliert diesen Krieg, wie wir alle wissen, und muss im berühmten Vertrag von Saint-Germain unter anderem zustimmen, dass eben der südliche Teil Tirols, das eigentlich komplett zu Österreich gehörte, der südliche Teil von Tirol, der damals schon während des Krieges von italienischen Truppen besetzt worden war, fortan zu Italien gehörte. Das mussten sie im Friedensvertrag von Saint-Germain unterschreiben. So, jetzt kann man ja sagen, naja, wenn da so viele Italiener wohnen, dann ist es eben so, macht ja auch vielleicht Sinn. Das Gegenteil war der Fall. Also 1920 sprachen 90% der Bevölkerung von Südtirol Deutsch und nur 3% Italienisch.
Ja.
Das heißt, im Grunde genommen reden wir von einer Annexion Südtirols durch Italien über diesen Vertrag von Saint-Germain und vor allem gegen den Willen der Mehrheit der Menschen. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ist es denn den armen Italienern, den armen Südtirolern in Italien gegangen? Und der damals regierende König war Viktor Emanuel III. Mhm. Und er versprach, dass also die Südtiroler ihre alten Autonomierechte wiederbekommen würden und dass es ihnen also ganz prächtig ginge. Aber das Versprechen wurde nie eingelöst, weil er auch gar nicht die Zeit hatte, das in die Tat umzusetzen, weil 1923 bekanntermaßen Benito Mussolini in Italien an die Macht kam und er hatte wirklich alles andere im Kopf, als den Südtirolern irgendeine Art von Autonomie zu gewähren. Ganz im Gegenteil. Er machte das, was man heute Italienisierung nennt. Also er hat die deutsche Sprache verboten, er hat deutsche Zeitungen verboten, er hat Italienisch als Hauptsprache eingeführt und hat also alles das, was an Deutschland erinnerte, sozusagen eliminiert.
Ja, das fand der Hitler hinterher aber bestimmt nicht gut, oder?
Gute Frage. Gute
Frage. Weil es, ich meine, es geht um Tirol, also es geht um Österreich, um Deutschland und Italien, muss Hitler drin vorkommen eigentlich, ne?
Ja, Hitler kommt sowieso in Zukunft immer drin vor. Genau. Also einmal was mit Hitler muss sein.
Pro mehr Hitler.
Nein, genau. Mehr Hitler. Also, Hitler war ja am Anfang von Mussolini ziemlich begeistert und fand ihn als Vorbild in Anführungsstrichen sehr wichtig für seine Entwicklung und hat also immer von Mussolini geradezu geschwärmt. Mhm. Als er dann an die Macht selbst gekommen war, als sie ihm übertragen wurde, änderte sich das so ein bisschen. Und er wollte aber trotzdem natürlich, weil sie ja wesensverwandt waren mit Mussolini, selbstverständlich zusammenarbeiten und wollte also keinen Streit mit ihm. Und deswegen erklärte er die sogenannte Brennergrenze als unantastbar. Die Brennergrenze war also die zwischen Österreich und Italien, wo eben Tirol zerteilt wird in zwei Teile, in Süd- und Nordtirol. Mhm. Er wollte auf gar keinen Fall Konflikte haben mit Mussolini und war ja klar auch, er brauchte das Land ja als Waffenruder in dem Zweiten Weltkrieg, den er ja schon plante. Aber trotzdem stand dieser Verzicht und die Anerkennung dieser Brennergrenze im krassen Widerspruch zur sonstigen Politik, die man vielleicht mit einer Art Heim-ins-Reich-Politik bezeichnen könnte. Also Hitler hat die Parole vertreten, dass überall, wo Deutsche wohnen, wo Deutschtum in Anführungsstrichen vorhanden ist, dass dieses zu Deutschland gehöre. Und wenn man das eben nicht annektieren könne, dann müssten die halt nach Deutschland kommen. Das war diese Heim-ins-Reich-Bewegung, unter der wurde das Saarland, die Saar-Abstimmung 1935 gefeiert, unter der wurde die Annexion Österreichs abgefeiert. Also diese Heim-ins-Reich-Ideologie, das war also für Hitler oder für die Nazis eine sehr starke Propagandageschichte. Mhm. Und das wurde auch sehr stark akzeptiert von den Deutschen, die eben außerhalb Deutschlands waren, weil sie sagten, jetzt findet Großes in Deutschland statt, da wollen wir dran teilhaben und wir als Deutsche, wir haben ein Recht dazu und so weiter und so weiter. Also es war so eine richtig hoch angeheizte Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre, also in dieser Heim-ins-Reich-Ideologie, trafen diese beiden Diktatoren ein Abkommen. Und dieses Abkommen besagte, dass die Südtiroler Menschen wählen könnten zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft oder der italienischen. Wenn sie die deutsche wählen, müssten sie aber nach Deutschland ausreisen.
So. Das ist auch super. Nee, ja, klar, kannst du Deutsch, musst du weg. Ja.
Ja, so, und das ist natürlich dann begleitet gewesen von einer wilden Propagandaschlacht mit dem Ergebnis, dass bei einer Befragung von 200.000 Südtirolern 86% angegeben haben, tatsächlich ausreisen zu wollen, was dann dazu führte, dass bis 1943 tatsächlich ungefähr 75.000 Menschen nach Deutschland übergesiedelt sind. Also diese Heim-ins-Reich-Ideologie, die funktioniert immer noch, auch noch weit in die Kriegszeit hinein. Gleichwohl ist die Brennergrenze, Entschuldigung, immer erhalten geblieben.
Freiwillig nach nördlich der Alpen gehen, da musst du doch auch einen in der Waffel haben, oder?
Ja, also wie auch immer.
Heim-ins-Reich bei Hitler. Hat sich ja nicht allzu lange gehalten, oder? Ich meine, also Hitler sowieso nicht.
Die Frage ist jetzt einfach, wie geht das weiter und wie kommen wir dann sozusagen, wie kommt dieses Tirol, dieses gespaltene Tirol dann auch innerhalb der Europäischen Union zurecht oder erstmal der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es gab 1948 das erste Autonomiestatut. Das wurde von der italienischen Regierung ab und zu unterlaufen. Es wurden bewusst aus Rom Arbeitsmigranten Richtung Südtirol geschickt, um dort angesiedelt, was also zur Folge hatte, dass die Sozialwohnungen, die gebaut wurden, meistens eben Süditalienern und nicht an Südtiroler vergeben wurden, also an die Neubürger, die von Süden nach Norden gezogen sind. Mhm. Es gab Mitte der 50er Jahre wirklich schwerste Unruhen mit Bombenattentaten und über 20 Toten. Also die Lage war tatsächlich sehr kompliziert und sie war sehr schwierig auch zu lösen. Und das Ganze beruhigte sich ein ganz klein wenig, als der damalige österreichische Außenminister Bruno Kreisky, der später ja auch Kanzler wurde, vor die Vereinten Nationen trat und die sogenannte Südtirol-Frage aufwarf, was dann einen Prozess in Gang gesetzt hat, an dessen Ende der 60er Jahre, ein zweites Autonomiestatut verhandelt wurde, das dann in den folgenden Jahren tatsächlich von allen Beteiligten unterzeichnet wurde. Und seitdem hat Südtirol nun den amtlichen Namen Autonome Provinz Bozen und hat weitgehende Rechte, eben zum Teil auch in der Gesetzgebung, bei der Polizei und so weiter, auf eigenen Gebieten. Und wir haben natürlich gesucht nach jemandem, der uns...
Aber ich bin ja trotzdem in Italien, wenn ich da bin, ne?
Ja.
Ja, okay.
Aber es wird, wie du weißt, Deutsch gesprochen von
vielen Menschen. Ja, das darf man Südtirolern nie sagen, dann flippen die aus. Aber Südtirol ist halt pünktlich wie die Deutschen und gleichzeitig lebensfroh wie die Italiener. Und das hören die nur nicht gern.
Sehr schöne Gegend. Jedenfalls gibt es ja viele solcher Mischgegenden, wo man sagt, das ist irgendwie ganz komisch gehuddelt, aber das jetzt alles auseinander zu pflücken und wieder retour zu machen, würde die Sache vermutlich explodieren lassen. Und insofern lassen wir es jetzt so, wie es ist und versuchen den Südtirolern eben weitgehend entgegenzukommen. Und jemand, der das also aus wissenschaftlicher Sicht bestreitet, ist der berühmte Politologe, Soziologe und Historiker Klaus Leggevi. Und den haben wir befragt, wie sich das denn auf Südtirol heute sozusagen mit der Autonomie auswirkt.
In dem Fall bedeutet es, dass Teile von Ländern, das betrifft hier Italien und Österreich, zusammenwirken über die Grenzen hinweg. Das heißt, sie beschränken sich nicht auf die Verwaltungsbezirke, die zum Beispiel dann Südtirol, Trentino oder eben Vorarlberg und Tirol sind, sondern sie arbeiten über die Grenzen hinweg zusammen in gemeinsamen Belangen, wie zum Beispiel im Tourismus, wie zum Beispiel der Verkehrsplanung, wie zum Beispiel dem Umweltschutz und dergleichen mehr. Also alle Agenden, die eigentlich gar nicht von kleineren Verwaltungseinheiten, aber auch nicht von Nationalstaaten allein gelöst werden, werden heute in Europa in grenzüberschreitender Kooperation bearbeitet.
Wie um Aachen herum zum Beispiel auch.
Ja, es gibt
also, die Euregio.
Genau, es gibt Regionen in Europa, insgesamt gibt es über 52, 53, glaube ich, die also in dieser und ähnlicher Art und Weise charakterisiert werden können. Und bei der Debatte um die Reform der Europäischen Union, die uns ja jetzt die nächsten Jahre über sicher begleiten wird, spielt eben dieses Projekt das Europa der Regionen. Das gibt es als Titel, gibt es das schon, aber wird wieder eine größere Rolle spielen und Regionalisierung oder Regionalität als Prinzip wird vermutlich der Ausweg aus dem Dilemma sein, dass du von oben Brüssel oder Straßburg, egal, jedenfalls eine Mega-Verwaltung hast, die also wie so eine Gießkanne von oben nicht Wasser ausstreut, sondern Gesetze. Und diese Gesetze aber von vielen Leuten, wo sie sozusagen ankommen, nicht verstanden und auch nicht akzeptiert werden, weil sie eben von Fachfremden gemacht wurden. Und das Beispiel, was man ja immer sehr schön nehmen kann, ist also der berühmte Straßenbau einer Umgehungsstraße. Das kann eben in Brüssel kein Mensch entscheiden. Wohl aber die Bewohner von einem kleinen Dörfchen, die davon nämlich total betroffen sind. Und die wissen auch viel besser, wo die Straße langlaufen soll und wo sie aufhören müsste und so weiter. Also all diese Dinge müsste man in diesem Prinzip jedenfalls, so ist es angedacht als Theorie, den kleinen regionalen Einheiten wieder zurückgeben. Und in der Endfassung oder in der Extremfassung gibt es auch die Idee, dass man tatsächlich eine Überregierung sozusagen in Europa hat, die macht also Verteidigung, die macht Soziales, die macht Außenpolitik und gleiche Rechte und gleiche Sozialstandards etc. Und dass die Nationalstaaten dazwischen gar nicht mehr existieren, sondern Regionen. Ja. Und dass diese Regionen dann eben tatsächlich so eine Art Regionalfürst bilden und der wird dann wiederum in einen Senat gesteckt, der in wie in Amerika das die zweite Kammer darstellt und so ein bisschen mehr sozusagen an den verschiedenen und sehr unterschiedlichen Regionen sind, die eben auch in einzelnen Nationalstaaten existieren.
Ja, so ein bisschen haben wir das in der Bundesrepublik hier mit dem Föderalismus, ja, wobei da die Einheiten immer noch zu groß sind wahrscheinlich.
Ja, genau.
Zu willkürlich.
Ja. Genau, es ist na, willkürlich vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die
ja, aber guck, wenn du jetzt überlegst, so bei dir da unten, also wo du wohnst oder wo ich ja auch lange Zeit gewohnt habe, wir haben ja mit den Pfälzern viel mehr gemeinsam als mit den Westfalen zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Trotzdem sind wir mit den Westfalen in einer Verwaltungseinheit und nicht mit den Pfälzern. Das ja, meine ich so.
Das stimmt. Also die Frage ist jetzt, ob man Nationalstaaten auflösen wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Also, aber das ist jetzt auch mal zweitrangig. Aber die Idee alleine zu sagen, es ist vermutlich wirklich sinnvoll. Und da ist eben Andreas Hofer und Südtirol ein wunderbares Beispiel. Es ist vermutlich wirklich sinnvoll, diese autonomen Regionen so zu belassen, wie sie sind. Die Menschen leben dort, die finden das gut, die kennen sich da aus, die wissen, warum das so ist und sie möchten es gerne erhalten. Da ist ja auch nichts Schädliches dran, also lassen wir das so und nehmen ihnen nicht die Kompetenzen weg, die sie viel besser haben als wir selber als Oberbehörde irgendwo in Brüssel. Wir nehmen ihnen aber Dinge ab, die sie alleine nicht können. Und dazu gehört zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit Russland auszuhandeln. Das kann Tirol nicht.
Ja.
Aber es kann davon möglicherweise profitieren.
Ja.
Und deswegen ist eben das tatsächlich sehr sinnvoll, so eine Art übernationalen Staat zu haben wie eine EU, die aber dann eben entsprechend auch Kompetenzen haben muss. Und auf der anderen Seite eben diese kleinen Regionen, die wie im Falle von Tirol, Südtirol, bestens finanziert sind. Also die haben 5 Milliarden, habe ich mir sagen lassen, kriegen die im Jahr und können damit also Infrastruktur bauen und Tourismus machen und ähnliche Dinge. Also das ist sicherlich eine extreme Position. Vielleicht täten es auch die Hälfte. Und aber
die haben ja alleine durch den Tourismus dürften die ja absurd Einnahmen. Also ist, glaube ich, die reichste Region. Ist das nicht sogar die reichste Region Europas, Südtirol?
Das kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht.
Ich wollte sagen,
es geht hier ums Prinzip, dass man eben sagt, diese extreme Autonomie, das ist erstmal per se nichts Schlimmes. Das ist, das kann man verstehen und das muss man nicht unbedingt alles weghacken.
Ja. Dann lassen wir es auch stehen. Matthias von Helfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 30. April 2017 läuft.
Ist nicht tot.